Hallo und herzlich willkommen zu meiner Session Wie baue ich eine Webseite mit ASP.NET MVC. Mein Name ist Jean-Claude Drachsel, ich arbeite als Senior Consultant für .NET-Technologie bei der Firma Trivadis AG und wir werden heute gemeinsam eine Level 100 Session bestreiten. Das heißt, wir machen eine Einführung in das Thema ASP.NET MVC. Nicht, dass jemand erwartet, dass es hier nur um die Features der Version 3 geht. Ich starte mit der Frage an Sie. Wer hat noch nie mit ASP.NET MVC gearbeitet? Das sind doch einige. Genau für Sie ist diese Session gedacht und ich hoffe auch, dass alle, die bereits Erfahrungen gemacht haben, trotzdem spannende Momente erleben können. Dann möchten wir einen Blick auf die Agenda werfen. Was schauen wir gemeinsam an? Zuerst möchten wir die Frage klären, was ist ASP.NET MVC? Danach bauen wir gemeinsam eine Webseite und lernen so die wichtigsten Komponenten und deren Zusammenspiel kennen. Und im Anschluss daran möchten wir noch zwei, drei weitere interessante Features betrachten. Starten wir mit der Frage, was ist ASP.NET MVC? Es ist ein Webentwicklungsframework von Microsoft. Es basiert auf dem ASP.NET Framework. Und wie der Name ahnen lässt, basiert es auf dem MVC Design Pattern. Das MVC Design Pattern steht für Model View und Controller, ist eines der älteren Design Patterns, das die meisten von Ihnen kennen werden, das das Ziel hat, die Verantwortlichkeiten zu trennen, nämlich auf diese drei Komponenten Model View und Controller. Und das wird hier mit ASP.NET MVC auch sehr schön umgesetzt. Auf diesem Slide gibt es für mich zwei wichtige Aussagen. Die erste Aussage ist, dass das Webforms und das MVC-Framework wirklich parallel nebeneinander stehen. Es ist also nicht die Idee, dass MVC die Webforms ablösen soll, heute nicht und auch morgen nicht. Und die zweite wichtige Aussage hier ist, dass beide Frameworks auf dem ASP.NET-Framework basieren, also dass sie gemeinsame Komponenten nutzen. An dieser Stelle mag man sich fragen, wieso benötigt man überhaupt zwei Frameworks, die beide von Microsoft angeboten werden? Und das möchte ich anhand des nächsten Slides zu beantworten versuchen, indem dass ich aufzeige, was war den Entwicklern damals bei der Entwicklung der Frameworks eigentlich wirklich wichtig. Bei ASP.NET Webforms vor rund 10 Jahren war die Idee, dass man ein Framework anbieten will, das die Webentwicklung sehr stark vereinfacht und beschleunigt, das die ganzen Webspezifika im Framework integriert und somit der Entwickler eigentlich entlastet wurde von der Komplexität, die wir im Web haben. Plus, wir wollten ein Programmiermodell anbieten, das eigentlich genauso war, wie wir das von den WinForms her kennen. Die Idee ist klar, man wollte dazu mal ums Jahr 2000 viele WinForms-Entwickler auf die neue, trendige Webplattform holen. Und dazu haben wir ein Framework erhalten, das folgende Punkte implementiert, das statusvoll ist, das event-driven ist, also sehr stark an den WinForms angelehnt ist und das sehr viele, sehr reiche Controls anbot, um mir die Entwicklung zu vereinfachen. Genau diese Pluspunkte haben wir alle in den vergangenen 10 Jahren kennen und schätzen gelernt, haben aber sicher auch im einen oder im anderen Projekt gesehen, dass es da auch Nachteile gibt. Und dort setzt nun ASP.NET MVC auf. ASP.NET MVC will ein Framework bieten, das dem Entwickler volle Kontrolle gibt, speziell über den Output, der im Endeffekt an den Client gesendet wird. Man legt sehr starken Wert auf die Testbarkeit, auf die Wartbarkeit, auf die Flexibilität, Erweiterbarkeit etc. Erhalten haben wir hier ein Framework, das statuslos ist, das sehr trendy ist und darunter verstehe ich, dass Dinge wie Dependency Injection sehr gut unterstützt werden, dass wir Separations of Concerns haben, dass wir aspektorientierte Programmierung gleich mit im Framework drin haben etc. Was für mich auch ein Punkt ist, dass wir zwar nicht die Vielfalt der Controls haben, wie wir das von den Webforms kennen, dafür haben wir eine perfekte Ajax-Integration, die vom Modell her viel besser passt als bei den Webforms. Und ich denke, diese Argumentation zeigt doch auf, dass auch in Zukunft eigentlich beide Frameworks gerechtfertigt sind und wirklich ganz andere Bedürfnisse adressieren. So viel zu meiner kleinen Einführung. Was ist ASP.NET MVC? Und nun möchte ich bereits etwas tiefer gehen. Wir bauen gemeinsam eine Applikation und werden so sehen, welche Komponenten hier involviert sind. Wir bauen die Website in 5 Schritten, werden dazu die AdventureWorks-Datenbank verwenden und so ein kleines CRUD-Modell bauen, also einen Vendor zu erstellen, updaten und anzeigen zu können. Die 5 Schritte sehen folgendermaßen aus. Zuerst setzen wir eine Solution auf mit entsprechenden Templates, die uns Visual Studio bietet. Danach definieren wir das Model, bauen einen Controller, bauen einige Views, damit wir auch etwas visualisieren können. Und zu guter Letzt nutzen wir die Möglichkeiten von MVC und bauen einen Unit-Test, um diese ganze Controller-Klasse zu testen. Starten möchte ich mit der ersten Demo. Ich setze eine Solution auf. Dazu wechsle ich zu Visual Studio. Habe ich bereits geöffnet. Klicke auf den Link Neues Projekt. Wähle das ASP.NET MVC 3 Web Application Template aus. So. Klicke auf OK. Bekomme eine zusätzliche Dialogmaske, die es mir nun ermöglicht, ein spezifisches Template auszuwählen. Empty, da ist einfach alles leer. Dann habe ich so Basis-Implementationen. Internet, das basiert auf der Forms Authentication und Intranet basiert auf der Windows Authentication. Das sind hier die Unterschiede. Weiter habe ich in dieser Dialogmaske die Möglichkeit, die View Engine auszuwählen. Microsoft gibt mir hier 2 Varianten, ASPX oder Eraser. Ich hätte hier auch die Möglichkeit, weitere Open Source View Engines einzusetzen, wie nHaml oder andere. Weiter habe ich die Möglichkeit, HTML5 Semantik bereits etwas zu nutzen. Also hier wird nicht sehr viel getan. Das könnte vielleicht auch nur etwas Werbung sein, diese Checkbox. Da werden einfach ein paar wenige HTML5-Tags verwendet, wo das gerade Sinn macht. Und so in den Header-Informationen wird da schon etwas HTML5 verwendet. Was aus meiner Sicht mehr Sinn macht, das ist der letzte Punkt. Ich habe unten die Möglichkeit, ein Unit-Test-Projekt zu erstellen. Und das möchte ich natürlich auch haben. Das werden wir noch benötigen im Schritt 5. Auch hier hätte ich die Möglichkeit, weitere Templates zu installieren, Testing-Frameworks, die ich dann auch entsprechend auswählen könnte. Okay, Visual Studio baut mir aufgrund des Templates die entsprechende Solution mit 2 Projekten. Und noch bevor ich hier irgendetwas in die Hand nehmen möchte, starte ich die Applikation, damit wir kurz sehen, was so eine Basisimplementierung genau bietet. Was wir nicht sehen, ist, wie das aufgebaut ist, aber es gibt eine Masterpage, es gibt ein CSS-File, das die Styles definiert, es gibt eine Homepage, es gibt eine About-Seite und oben rechts sehen wir auch, dass wir hier die Windows Authentication verwenden und gleich angemeldet sind. So viel zur Basisimplementierung und dann noch ein Wort zu MVC. Bei ASP.NET MVC, da wird vorausgesetzt, dass ich einige Konventionen einhalte und genau die möchte ich ganz kurz zeigen. Wir haben unsere Solution mit dem Webprojekt, wo wir unsere Lösung implementieren wollen und haben ein zweites Projekt, das Testprojekt, um unsere Controller-Klassen zu testen, also um das zu testen, was früher in den schwierig zu testenden Event-Handlern drin war. Im Webprojekt haben wir zusätzlich eine Struktur, die vorgegeben ist und die eingehalten werden muss. Wir haben einen Controller-Folder. In diesem Folder werden alle Controller-Klassen zu liegen kommen, damit das auch wirklich richtig instanziert werden kann. Dann habe ich einen Views-Folder und in diesem Folder werden alle Views zu liegen kommen. Zusätzlich habe ich noch eine Naming-Convention. Mein Controller, der hat einen Namen gefolgt vom Präfix Controller und genau denselben Namen finde ich erneut im Views-Folder als Subfolder, der alle Views beinhaltet, die von dieser Controller-Klasse verwendet werden. Okay. Habe ich allgemeine Views, die von mehreren Controllerklassen verwendet werden, typischerweise eine Error-Seite oder ähnliches, lege ich diese im Shared-Folder ab. So viel zu den Namenskonventionen und der Projektstruktur, die bei ASP.NET MVC vorgegeben ist. Dann verlasse ich dieses Projekt und komme erneut zu den Slides. Schritt 1 ist gemacht, wir haben unsere Solution aufgesetzt und wir kommen zum Schritt 2, wir möchten ein Model erstellen. Ein Model repräsentiert im Endeffekt die Daten, sprich es beinhaltet den Business Logic Layer, einen Data Access Layer, eine Fassade oder was auch immer die Daten repräsentiert. Im einfachsten Fall hätte ich die Möglichkeit, gleich im Webprojekt ein Entity Framework Model zu erstellen und direkt auf dieses zuzugreifen und so auf die Daten zuzugreifen. Es empfiehlt sich aber auch in einer kleinen Applikation etwas Architektur hineinzubringen und deshalb möchte ich das auch so demonstrieren. Der Titel hieß ja praxistaugliche Web-Applikation, das möchten wir hier sehen und ich verwende das Repository-Pattern in einer einfachen Form und baue so einen kleinen Service-Layer. Das ist nicht MVC-spezifisch, wir werden aber im Schritt 5 bei den Tests noch sehen, wie uns das nutzen wird. Wie sieht diese Architektur aus? Ich zeige das anhand eines Slides, denn wir möchten nicht das Ganze selber bauen, sonst würden wir zu viel Zeit hier mit ASP.NET MVC untypischen Dingen verlieren, deshalb hier auf dem Slide. Wir haben das MVC-Projekt, hier integrieren wir die Controller und Views und das Model wird in einem separaten Projekt untergebracht, im Services-Projekt, das ein Interface iRepository implementiert und eine konkrete Implementierung davon, das Vendor-Repository. Über diese Klasse werde ich dann die Daten lesen und speichern. Dieses Projekt wiederum greift auf das Data Project zu, wo ich das Entity Framework Model implementiert habe und für die zukünftige Datenvalidierung gibt es hier noch ein paar Data Annotations. So sieht das Ganze aus und wie gesagt, möchten wir das nicht jetzt gemeinsam bauen, aber wir möchten einen kurzen Blick darauf werfen, was ich an dieser Stelle vorbereitet habe. Zurück zu Visual Studio, zurück zum vorbereiteten Projekt. Und hier sehen wir neben den beiden letzten Projekten, die wir gemeinsam erstellt haben, dem Webprojekt und dem Testprojekt, dass wir hier das Serviceprojekt haben mit der Implementierung der Definition dieses Interfaces und der konkreten Implementation des Vendor Repositories. Dieses Projekt greift auf das Data Project zu, das das Entity Framework Model definiert, welches dann auf die Datenbank zugreift. Und hier sehen wir noch die Implementation des Vendor Repositories mit den wenigen Methoden GetItems, um alle Vendors zu lesen, mit der GetItem, um einen einzelnen Datensatz zu lesen und dem Save, um eine Änderung speichern zu können. Also keine vollständige Implementation, aber das ist so das, was wir benötigen für dieses Demo. Dann zurück zu den Slides. Und wir kommen bereits zum Schritt 3 und möchten gemeinsam eine Controller-Klasse erstellen. Die Controller-Klasse ist die Ablaufsteuerung, beinhaltet also all den Code, den wir bei den Webforms noch in den Event-Handlern drin hatten, ist für sich gesehen nichts anderes als eine einfache C-Sharp- oder VB-Klasse, die die ganzen Interaktionen und Requests abarbeitet. Jede Controller-Klasse erbt von einer Basisklasse, und dazu mit Basisfunktionalität zur Verfügung. Es gibt auch einige Hilfsmethoden, die mir helfen, um die ganze Ablaufsteuerung auszuprogrammieren. Und vielleicht noch etwas speziell an dieser Stelle. Jede Methode in dieser Controller-Klasse hat ein Return-Value und das werden wir spätestens bei den Unit-Tests verwenden, damit wir auswerten können, was in dieser Methode genau verarbeitet wurde. Nun möchten wir die Controller-Klasse erstellen, dazu zurück zu Visual Studio. So, ich navigiere auf mein Webprojekt, auf den Folder Controllers, rechte Maustaste und Add, habe hier einen Menüpunkt Controller, erstelle einen neuen Controller, bekomme auch hier eine Dialogbox, das Naming ist schon etwas vorgegeben und zusätzlich hätte ich die Möglichkeit, über diese Templates, das sind übrigens T4-Templates, die ich natürlich auch meinen Bedürfnissen anpassen könnte. Es gibt auch verschiedene NuGet-Templates, Applikationen, die ich installieren kann, die mir solche Templates anbieten, um spezielle Bedürfnisse zu erfüllen. Standardmäßig habe ich einen leeren Controller als Template. Ich habe ein Template, das auf das Entity Framework direkt geht und mir gleich die ganze Funktionalität, die typische CRUD-Funktionalität inklusive den Views generiert. Und was ich heute zeigen möchte, ist die dritte Variante, einfach mit leeren Methodenrümpfen, und diese wollen wir dann von Hand ausprogrammieren. Sage Add, kriege die neue Controller-Klasse und schauen uns noch zwei, drei Punkte an. Wir haben hier die Basisklasse, von der ich bereits gesprochen habe. Wir haben das entsprechende Result, das ich bei jeder Methode, sprich Action, zurückgeliefert bekomme. Und wir haben einen weiteren interessanten Punkt. Sehen wir am besten an dieser Stelle. Wir haben zwei Edit-Methoden. Und im ersten Moment fragt man sich, weshalb. Die erste Edit-Methode wird verwendet für das HTTP-GET. Also wir lesen einen Vendor und zeigen diesen an. Das wird in der ersten Methode abgearbeitet. Dann ändern wir die Daten und schreiben diese zurück. Es gibt ein HTTP-Post und das wird von der zweiten Methode verarbeitet. Gekennzeichnet wird das durch das Attribut, das wir setzen können. Und so haben wir die Unterscheidung, brauchen nicht das lästige If-Statement mit dem IsPagePostback etc. So, hier etwas schöner aufgeteilt als bei den Webforms. Nun möchten wir etwas Logik implementieren in dieser Controller-Klasse, und der erste Schritt wäre sicher, dass ich eine Instanz vom Repository benötige, um Daten lesen zu können. Okay. Noch ein paar Namespaces hinzufügen. Ich habe die Instanz meines Vendor-Repositories, das mir die Daten liefert. Nun navigiere ich zur ersten Action, Index. Die soll mir eine Liste anzeigen aller Vendors, die verfügbar sind in meiner Datenbank. Ich lese diese von der Datenbank. Die GetItems-Methode und übergebe diese Datensätze der Hilfsmethode View. Und sofern ich hier keine weiteren Parameter übergebe, wird das Framework nach einer View suchen, die denselben Namen hat wie die Action. Also in unserem Fall wäre das hier Index. So. Ich hätte auch die Möglichkeit, hier verschiedene Überladungen zu verwenden und noch weitere Parameter mitzugeben, wie der View-Name etc. Aber soweit lassen wir das. Dann nach demselben Muster die Details-Methode. GetItem. Hier übergebe ich diesen einzelnen Datensatz und genau dasselbe benötige ich auch in der Edit, in der Get-Methode. Hier will ich einen Datensatz lesen und diesen erneut anzeigen. Und die Post-Methode sieht etwas komplexer aus. Hier lese ich auch zuerst wieder den einen Datensatz. Und dann möchte ich diesen gelesen, von der Datenbank gelesenen Datensatz updaten mit den neuen Werten vom geposteten Formular. Dazu gibt es eine Hilfsmethode auf der Basisklasse, die heißt UpdateModel. Und in diesem Schritt wird auch gleich die Validierung vorgenommen. Nun habe ich den aktualisierten Vendor und wenn alles geklappt hat bis hierhin, möchte ich diesen noch speichern, rufe die Save-Methode auf dem Repository. Wenn irgendetwas fehlgeschlagen ist bis hierhin, die Validierung angesprochen hat oder ähnliches, dann möchte ich im Catch-Block diesen Datensatz erneut anzeigen, inklusive den entsprechenden Fehlermeldungen. Soweit mal die Implementierung dieser Controller-Klasse. Natürlich müsste man hier das Create, das Delete und viel andere Logik noch einbauen. Ich belasse das mal hier mit dieser Basis-Implementation und komme zurück zu den Slides. Dritter Schritt, wir haben die Controller-Klasse erstellt. Vierter Schritt, wir möchten einige Views erstellen, damit wir auch etwas visualisieren können. Eine View ist im Endeffekt nichts anderes als ein einfaches ASPX, respektive ein Razor-File. Bei Razor sind die Änderungen CS-HTML oder VB-HTML, je nach Sprache, und haben typischerweise kein Code-Behind-File. Den ganzen Code, den wir ja in den Code-Behind-Files hatten bei den Webforms, das wird hier bei den Controller-Klassen implementiert. Deshalb benötigen wir dieses auch nicht. Controls, wir werden feststellen, dass wir keine Server-Controls verwenden. Das aus dem Grund, da die meisten Server-Controls auf dem View-State, den wir in Webforms haben, aufsetzt und der ist hier bei ASP.NET MVC nicht verfügbar. Wir arbeiten also grundsätzlich mit reinem HTML. Dort, wo das nicht reicht, schreiben wir etwas Präsentationslogik. Sofern die serverseitig ausgeführt werden soll, werden wir C-Sharp respektive VB verwenden. Dort, wo das Ganze clientseitig ausgeführt werden soll, kann man mit JavaScript arbeiten oder einer entsprechenden Library wie jQuery oder ähnlichem. Schreibe ich serverseitigen Code mit C-Sharp, dann habe ich typischerweise noch die HTML-Helper-Klasse zur Verfügung, die mir sehr viele Methoden anbietet, sehr viele Extension-Methoden, die mir entsprechenden HTML-Code generieren. Und das möchten wir uns nun gleich ansehen und einige Views bauen. Zurück zu Visual Studio. Am einfachsten ist es, wenn ich auf der Controller-Klasse stehe und die Tools nutze von Visual Studio, rechte Maustaste auf eine entsprechende Action, wie hier Index. Dann bekomme ich einen Menüpunkt, Add View, bekomme einen Dialog, der gibt mir bereits den Namen vor, die View Engine vor und gibt mir die Möglichkeit, die View zu typisieren, damit ich typisiert auf die Daten zugreifen kann. Möchte ich machen und sage, es handelt sich um den Vendor, den ich hier übergebe. Und ich wähle wieder ein T4-Template aus, aufgrund dessen mir die ganze View erstellt wird. Und auch das, auch an dieser Stelle hätte ich die Möglichkeit, diese T4-Templates anzupassen, so wie ich das benötige in der Praxis, damit ich da auf einfache und schnelle Art und Weise zu Views komme, die meine Bedürfnisse schon sehr gut abdecken. Ich wähle das Standard-List-Template aus. Eine Masterpage muss ich nicht definieren, weil das wurde bereits an einer zentralen Stelle im View-Start-File, das wir nachher noch kurz betrachten, wurde das bereits definiert. Sage Add, kriege eine neue View in Razor-Syntax und wir möchten uns noch nicht auf die Syntax konzentrieren, aber auf den ersten Blick sehen wir bereits, es gibt hier keine HTML-Controls, es gibt nur HTML-Controls, es gibt keine Server-Controls. Was wir auch sehen, ist, dass wir an vielen Stellen C-Sharp-Code haben, der hier auf dem Server verarbeitet wird, um entsprechendes HTML zu generieren, wie etwa den For-Each-Loop oder die verschiedenen Hilfsmethoden auf dieser HTML-Helper-Klasse, die mir dann entsprechende HTML-Tags generieren. An dieser Stelle ein Link, oben ein entsprechendes Label. So viel zu den Views, dann erstelle ich noch ein paar weitere Views. Ich navigiere zurück zum Controller. Detail, Action, Add View. Das richtige Template auswählen, Add. Zurück zum Controller. Dann noch eine Edit View. Add. Okay, und wir starten die Applikation. Navigieren auf den Vendor-Controller, auf die Index-Methode und sehen hier mehr oder weniger gut das Grid. Die Auflösung ist etwas klein, man kann die Links kaum noch lesen, aber hier gibt es ein Edit, die Details und Delete-Link. Ich habe die Möglichkeit, auf die Detail-Seite zu navigieren, sehe einen Vendor mit den Details. Hier könnte man grafisch noch etwas herausholen, bin ich der Meinung, aber man hat schon einen guten Einstiegspunkt und habe hier auch die Möglichkeit, auf die Edit-Seite zu navigieren, wo ich nun die Daten bearbeiten kann, zum Beispiel das Credit-Rating erhöhen von 1 auf 3. Ich speichere das Ganze und wir sollten umgeleitet werden. passiert auch und wir sehen hier den neuen Wert, der auch effektiv angekommen ist. Also die typische CRUD-Funktionalität hätten wir bereits gebaut. Nun kommen wir zum fünften und letzten Schritt dieses Steps und möchten den Unit-Test implementieren. Bei den Webforms war es ziemlich hart, die ganze Logik zu testen, da das alles in diesen entsprechenden Event-Handlern drin war. Wir mussten einen Web-Kontext haben in vielen Fällen, damit die Logik auch wirklich getestet werden konnte. Und das ist hier nicht der Fall. Hier wird die ganze Ablaufsteuerung in den Controller-Klassen implementiert, die sehr einfach zu testen sind. Möchte ich weitere Tests machen, wie das Model-Testen, einen Integrationstest oder irgendwie das GUI-Testen, dann würde ich natürlich genauso vorgehen, wie ich das auch in der Vergangenheit gemacht habe. Also was effektiv der Unterschied ist, dass wir diese Logik, die wir früher in den Event-Handlern hatten, dass diese neu in den Controller-Klassen drin ist und dort auch wirklich getestet werden kann. Useful Tools wird Dependency Injection sein und ein Mock-Framework oder einfach das Mocking generell, das werden wir auch gleich in der Demo sehen. Dann zurück zu Visual Studio und wir bauen diesen Unit-Test. Dazu wechsle ich auf das Testprojekt, in den Controller-Folder, erstelle hier eine neue Klasse. Das ist nicht etwa irgendeine spezifische Testklasse, sondern eine ganz normale C-Sharp-Klasse. Ich nenne die Vendor Controller Test, nicht weil das Naming vorgegeben ist, sondern weil das einfach irgendwie Sinn macht, dass man das wieder zuordnen kann. Vendor Controller Test. Das ist public und das ist natürlich eine Testklasse. Namespace noch hinzufügen. Dann möchte ich eine Testmethode schreiben. Kein Rückgabewert. Und das Naming wieder nicht vorgegeben, aber irgendwie, dass das Sinn macht. Ich beginne hier mit dem Controller-Namen, dann was ich eigentlich testen möchte. Ich möchte die Details-Action testen, und zwar möchte ich testen, ob hier wirklich der richtige Datensatz angezeigt wird, nachdem die ganze Ablaufsteuerungslogik durchlaufen ist. Deshalb Details und dann möchte ich die Daten testen und zwar möchte ich den Namen testen. Also kein vorgegebenes Naming, aber irgendwie sollte das doch Sinn machen. Nun kommen wir zur Implementation dieser Testklasse und hier bauen wir eigentlich das nach, was das Framework für uns tut im Betrieb. Das heißt, aufgrund der URL wird eine Controller-Klasse instanziert, dann wird eine entsprechende Methode aufgerufen und die View wird dann das Resultat rendern. Genau das möchten wir hier auch machen, einfach etwas manuell. Zuerst brauchen wir eine Controller-Klasse. Und auf dieser Controller-Klasse rufen wir die entsprechende Action auf, das wäre Details. Ich brauche eine ID, die ich hier übergebe und sage einfach mal fix, ich möchte den Datensatz mit der ID 6 zurückerhalten. Und wir haben gesehen, dass jeder Aufruf dieser Actions ein entsprechendes Resultat zurückliefert. Deshalb hier noch ein Result, damit ich das auffangen kann. Und ich weiß an dieser Stelle, dass es sich nicht um ein Action-Result handelt, sondern um ein View-Result, eine davon abgeleitete Klasse, die noch etwas mehr Properties anbietet, die mir helfen, das Ganze auszuwerten. Nun möchte ich die Daten testen, dann lese ich aus diesem Result die Daten aus. Result. Ah, das S vergessen. So. Sieht das schon besser aus? Und hier habe ich die verschiedenen Properties, die mir nun zur Verfügung stehen, die ich auswerten kann, was in dieser Controller-Methode genau geschehen ist. Das Model enthält die Daten, das weise ich hierzu. Und ich weiß auch, dass das Model vom Typ Vendor ist. Nun kann ich den Vergleich machen mit Assert. Ich sage, was ich erwarte, ist ein Vendor mit dem Namen TechDays. Und was ich vergleichen möchte, ist dieses Data-Objekt, und zwar hier den Namen. So. Das wäre es bereits. Wir haben unseren Unit-Test. Und wenn ich den nun laufen lasse, Run-Test, werde ich feststellen, dass der fehlschlägt. Und ich werde auch feststellen, dass hier ein anderer Wert zurückgekommen ist. TechDays habe ich erwartet. Green Lake Bike Company ist zurückgekommen. Und da merkt man natürlich schnell, dass wir hier nicht nur die Controller-Ablaufsteuerung testen, sondern dass wir auch den Datenbankzugriff testen. Ja, dass wir sogar die Daten in der Datenbank eigentlich mittesten. Und an dieser Stelle kommt nun das ganze Mocking ins Thema. Wir möchten die Controller-Klasse loslösen von unserer Datenbank und ein sogenanntes Mock-Objekt erstellen. Hier gibt es verschiedene Frameworks, die ich zu Hilfe nehmen könnte. Ich zeige das mal so an einem einfachen kleinen Beispiel, wo ich ein eigenes Mock-Objekt erstellt habe. Etwas vorbereitet, eine Klasse, die das Interface iRepository of Vendor implementiert, das ist der große Trick dabei, und was wir hier für den Test benötigen, ist die getItem-Methode. Ich vervollständige diese und sage if id gleich 6, dann ist alles wie erwartet und ich gebe ein neues Vendor-Objekt zurück. Das den Namen TechDays hat und somit meiner Testmethode entspricht. So. Wenn das nicht der Fall ist, dann gebe ich ein Argument Out of Range Exception zurück, um zu signalisieren, dass der Test fehlgeschlagen hat. Nun muss ich dieses Mock-Objekt natürlich noch einsetzen, deshalb zurück zum Test. Zur Testmethode. Hier instanziere ich dieses Mock-Objekt. New Vendor. So war das, glaube ich, mit dem Namen. Okay. Und nun kommt ein weiteres tolles Feature hinzu, das Dependency Injection Feature. Hier würde man in der Praxis wohl auch irgendein Framework einsetzen, wie Unity oder Microsoft Extensibility Framework oder irgendetwas ähnliches. Auch hier mache ich das so wieder etwas auf die altmodische Art und Weise. Ich injecte dieses Mock-Objekt direkt in den Controller bei der Instanzierung, also übergebe das dem Konstruktor. Und dass das funktioniert, muss ich natürlich die Vendor-Controller-Klasse noch etwas anpassen. Zurück zur Vendor-Controller-Klasse. Was wir an dieser Stelle nicht mehr haben möchten, das ist das, was wir hier sehen, diese fixe Verdrahtung auf das Repository. Diese lösche ich und erstelle hier eine Möglichkeit, dass ich so ein Repository injecten kann. Um etwas Zeit zu sparen, habe ich hier ein kleines Code-Snippet vorbereitet, das mir eine lokale Variable vom Typ iRepository of Vendor definiert. Und dann habe ich zwei Konstruktoren, den Standardkonstruktor, der mich fix auf das Vendor-Repository, welches auf die Datenbank geht, verdrahtet, und eine überladene Version, wo ich die Möglichkeit habe, ein iRepository of Vendor mitzugeben, das dann verwendet wird. Und genau das wäre die Variante, die ich für den Unit-Test benötige. Zurück also zum Test. Hier ist alles auf grün soweit, keine Unterstreichungen mehr. Ich lasse den Test laufen. Und wir stellen fest, dass das Resultat richtig war, dementsprechend, was wir erwartet haben, und wir nicht mehr an die Datenbank gebunden sind, sondern über dieses Mock-Objekt, über Dependency Injection, wirklich nur die Ablaufsteuerung testen konnten. So. Soweit die ganzen Basiskomponenten. Wir haben das Visual Studio Template gesehen. Wir haben gesehen, wie wir ein Model erstellen können, das praxistauglich ist. Wir haben gesehen, wie wir Controller Views erstellen und wie wir das Ganze auf einfache und gute Art und Weise mit Unit-Tests abdecken können. Nun kommen noch zwei, drei weitere Features hinzu, die in der Praxis sicher hilfreich sein werden. Und das erste, das ich vorstellen möchte, das ist die Validierung. Für die Validierung wird bei ASP.NET MVC auf die Data Annotations gesetzt, ein Feature, das relativ neu im .NET Framework drin ist. Und über dieses Feature habe ich die Möglichkeit, Attribute auf meinem Model zu setzen und so die ganze Validierung zu definieren. Bei ASP.NET MVC habe ich zusätzlich den Vorteil, dass nicht nur serverseitiger Code generiert wird, sondern auch clientseitiger Code, sofern es sich um Basisfunktionalitäten handelt. Habe ich komplexere Validierungen, benötige ich diese .NET 4 Data Annotation Features, wie zum Beispiel das IsValid, über die Überladungen der IsValid-Methode oder das iValidatable Object Interface. Ich habe zudem hervorragende Möglichkeit, Remote zu validieren über ein entsprechendes Attribut, das Remote Validation Attribut. Darunter verstehe ich, dass ich Funktionalität bauen muss, um die Validierung zu machen, die vielleicht abhängig ist von den Daten in der Datenbank oder von anderen serverseitigen Gegebenheiten, dass ich also keine reine clientseitige Validierung machen kann. Also das verstehe ich unter Remote. Und ich habe hier mit der Möglichkeit, ein einziges Attribut zu setzen, eine entsprechende Controller-Klasse und Action-Methode anzugeben, die Möglichkeit, Remote zu validieren, der ganze Code, den es benötigt, um diese asynchrone Kommunikation zu machen, wird mir vom Framework generiert. Und genau das möchten wir uns kurz anschauen, wie ich diese Validierungsmöglichkeiten nutzen kann. Zuerst ein Blick auf unseren Table, den wir verwenden, den Vendor Table. Sehen wir an dieser Stelle. Hier gibt es das Property Account Number, das kann maximal 15 Charakter lang sein, ist not null. Wir haben einen Namen, der ist 50 Charakter lang, not null. Und das sind so die typischen Fälle, die ich nun mit diesen Data Annotation Attributen validieren möchte. Also Account Number und Name setzen wir mal so ein paar Attribute. Zurück zu Visual Studio. Ich gehe auf das Datenprojekt und habe hier meinen Entity Framework Kontext und mein Model. Und ich möchte natürlich nicht auf dieser generierten Klasse all die Attribute setzen. Dann würde ich Gefahr laufen, dass diese beim nächsten Generieren überschrieben werden und dass ich so meine Logik verliere. Deshalb erstelle ich eine zusätzliche Klasse, eine Partial Klasse und implementiere auf dieser meine entsprechenden Attribute. An dieser Stelle müsste ich nun die ganzen Properties erneut auflisten. Das ist natürlich auch nicht möglich in der partiellen Klasse. Deshalb erstelle ich eine zusätzliche Klasse, die die entsprechenden Metadaten enthält. Das ist eine Internal Class. Das Naming ist auch hier nicht vorgegeben. Es macht aber Sinn, dass man das irgendwie wieder zuordnen kann. Es gibt aber auch natürlich eine technische Zuordnung, damit meine Vendor-Klasse weiß, in welcher Klasse diese Metadaten implementiert sind. Dazu verwende ich das Metadata-Type-Attribut und sage hier Type of. Metadata und somit habe ich dem Framework klar gemacht, wo diese Metadaten abgeholt werden können. Nun kann ich meine Properties in dieser internen Klasse implementieren. Das wäre auf der einen Seite das Namen-Property und kann das nun mit den entsprechenden Attributen dekorieren, wie das Required oder der String-Length. All diese Attribute generieren im Endeffekt auch clientseitigen Code. Dann habe ich weiter noch das Property Typ String Account Number. Genau. Auch hier das Required und auch hier entsprechend das String Length. Hier sind es nur 15 Charakter. Voilà. Okay. Soweit so gut. Man sieht, wie man auf einfache Art und Weise hier die Validierung definieren kann an einer sehr zentralen Stelle, was natürlich von großem Vorteil ist. Aber man sieht auch die Limitation dieser Standardattribute. Die beziehen sich immer genau auf ein Property. Ich habe also nicht die Möglichkeit, eine komplexere Validierung zu bauen. Typischerweise habe ich auf meiner Entität ein gültig Vor- und ein gültig Bis-Datum und möchte sicherstellen, dass das Bis-Datum wirklich größer ist als das Vor-Datum oder ähnliche Sachen. Diese Möglichkeit habe ich nun mit den Data Annotation Features aus dem .NET Framework 4, zum Beispiel durch das Implementieren des iValidatable Object Interface. Das Interface definiert genau eine Methode, die habe ich auch schon vorbereitet. Wir hier etwas zügiger vorwärts kommen und wir schauen das kurz an. So. Die Validate-Methode wird entsprechend implementiert und die prüft nun meine ganze Business-Logik. In diesem Fall ist es so, dass ich sage, wenn ein Vendor das Active Flag gesetzt hat und das Credit Rating klein oder gleich Null ist, dann muss eine entsprechende Fehlermeldung zurückgegeben werden. Das ist dieses Validation Result. Diese Validierung ist nicht an ein Property gebunden. Das heißt, es kann auch nicht bei einem einzelnen Property angezeigt werden, sondern es ist ja eine Validierung der ganzen Entität. Das heißt, ich kann das im GUI auch nicht auf der Property anzeigen, sondern nur auf einem Validation Summary. Und das ist vielleicht nicht das, was ich immer haben möchte, sondern ich möchte, dass diese Fehlermeldung bei allen involvierten Properties angezeigt wird. Deshalb habe ich bei diesem Validation Result noch eine Überladung, die ich nutzen kann und kann hier eine Liste von Strings mitgeben, die den entsprechenden Property-Namen enthält. Sage ich hier New. List of String. Gebe hier die beiden Property-Namen mit, Active Flag und Credit Rating. Und starte die Applikation. Wir möchten diese paar Validierungen nun auch wirklich testen. Dann habe ich hier auf die Edit-Seite. Vendor Controller Edit Methode mit dem Parameter 1, also den ersten Vendor wird aufgerufen und angezeigt. Ich lösche mal den Account Namen und versuche das zu speichern. Kommt die richtige Fehlermeldung, dass das Feld required ist. Dann hätte ich auch die Möglichkeit, irgendetwas einzugeben, das definitiv länger ist als 15 Charakter. Wenn ich nun hier das Feld verlasse, gibt es auch eine kleinzeitige Validierung, die mir anzeigt, dass ich maximal 15 Charakter eingeben könnte. Und dann haben wir noch die Implementation des iValidatable Object Interfaces, das sagt, wenn der Vendor aktiv ist, muss das Credit Rating größer 0 sein. Ich gebe hier einmal eine 0 ein und nun habe ich natürlich keine kleinzeitige Validierung mehr. Ich muss das Ganze zurückposten. Werde dann dort in den Catch-Block meines Try-Error-Blocks verwiesen. Das wird erneut angezeigt und die Fehlermeldungen aus meiner Validierung werden hier auf den entsprechenden Properties, wie ich es definiert habe, angezeigt. Nur noch kurz die letzte Möglichkeit. Ich habe hier einen Validation-Controller vorbereitet und das ist nichts anderes als eine ganz normale Controller-Klasse mit einer Action, die heißt checkName. Die nimmt einen Parameter vom Typ String auf, der validiert werden soll. Und zurück kommt ein JSON-Result. Und ich sage, wenn der Name, der hier übergeben wird, ungleich Trachsel ist, dann ist alles okay. Wenn der gleich Trachsel ist, dann wird hier die entsprechende Fehlermeldung zurückgegeben. The name Trachsel already exists. Also so typischerweise, wenn ich mich an einer Webseite registrieren will, dann sollte der Benutzernamen eindeutig sein und nicht bereits vorhanden sein, könnte ich das entsprechend mit dieser Möglichkeit validieren. Nun, wie wird das angewendet, dass das auch wirklich zum Zug kommt? Auch wieder auf dem entsprechenden Vendor, also auf der Entität, hier auf dem entsprechenden Property-Namen, indem dass ich sage, ich verwende das Remote Attribut und verwende hier die Überladung mit Action- und Controller-Namen. Der Action-Name ist CheckName Und der Name des Controllers war Validation. Genau, Validator. Ohne das Suffix Controller. So, das ist eine Klammer. Voilà. Das ist alles, was ich tun muss. Der ganze Rest, also die ganze asynchrone Kommunikation, die wird mir nun vom Framework generiert. Ich starte die Applikation. Gehe auf meine Edit-Seite. Sage hier mal den Namen Traxel, damit ich sehe, was hier passiert. Und gleich, wenn ich das Feld verlasse, wird hier ein asynchroner Call gemacht auf diese Controller-Klasse. Die Validierung wird durchgeführt, das Resultat wird als JSON gesendet und hier entsprechend angezeigt. Also eine sehr tolle Möglichkeit, wie ich Validierung bauen kann, ohne dass ich mich um die ganze asynchrone Kommunikation kümmern muss. Das nächste Feature, das ich zeigen möchte, das sind Filters. Filter sind nichts anderes als aspektorientierte Programmierung und wir haben im MVC-Framework ein eigenes kleines AOP-Framework integriert, das von den Entwicklern auch sehr stark genutzt wurde. Deshalb gibt es bereits viele Standardfilter, die zur Verfügung stehen, wie etwa das Handle Error, Authorize, Output Cache und weitere. Und wenn wir diese drei betrachten, dann fällt uns auf, dass das alles Funktionalität ist, die wir bereits kennen von den Webforms. Und es ist wirklich so, sehr viel Funktionalität aus den Webforms wurde hier als Filter implementiert, so dass es einfach fällt, diese anzuwenden oder auch wegzulassen, respektive anzupassen, indem dass ich eigene Filter schreibe oder diese bestehenden Filter erweitern kann. Es gibt auch eine Basisklasse, um eigene Filter zu schreiben. Typischerweise werden diese Filter dann angewendet durch Dekorieren der Klasse oder der Action. Und seit der Version 3 haben wir auch neu die Möglichkeit, diese global zu definieren. Nicht nur so, dass die immer zur Anwendung kommen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, konditionale Filter zu registrieren, die nur unter bestimmten Bedingungen zur Anwendung kommen. Das möchte ich kurz demonstrieren. Ich habe ein einfaches Filter vorbereitet, das ich selber geschrieben habe, das LogActionFilterAttribut. Das erbt von Action-Filter-Attribut und überschreibt die OnActionExecuting-Methode, definiert hier etwas Text, liest aus dem Kontext Controller und Action-Namen, baut sich eine Message zusammen und gibt diese im Output-Windows aus. Also nichts Großartiges, aber es reicht, um hier zu zeigen, wie das angewendet werden kann. Dann möchte ich nicht die einzelnen Klassen oder Methoden dekorieren, sondern möchte dieses neue Feature zeigen im Global-ASAX. Habe ich die Möglichkeit, in dieser Register Global Filters Methode alle meine Filter an einer zentralen Stelle zu implementieren. Handle Error, eins, das so typisch ist, das immer und überall angewendet werden soll, ist hier bereits registriert. Genauso könnte ich nun auch meinen Log-Action-Filter registrieren. Möchte ich aber nicht. Ich möchte zeigen, wie ich diese konditionalen Filter verwenden kann. In meinem Fall habe ich gesagt, ich möchte meinen Log-Action-Filter nur dann verwenden, wenn die Action About heißt. Dazu brauche ich einen Filter-Provider und auch diesen habe ich bereits vorbereitet. Wird noch ein Namespace. Okay. Wir schauen uns den kurz an. Mein Log-Filter-Provider erbt von Filter-Attribut-Filter-Provider, einer Basisklasse, die ich verwenden kann. Ich könnte auch das Interface iFilter-Provider direkt implementieren. Dann habe ich ein internes Feld vom Typ Function, das den Parameter Controller-Kontext aufnimmt und einen Boolean zurückgibt. Das instanziere ich im entsprechenden Controller-Dings. Okay, kleines Blackout. Spielt keine Rolle, wir gehen weiter. Wir haben die überladene Methode getFilters. Und hier wird nun die Condition geprüft, die ich hier mitgebe, gegen den aktuellen Controller Context. Nur wenn die Condition erfüllt ist, dann wird hier über das Yield Return mein Log Action Filter an dieser Stelle hier zurückgegeben. So haben wir die Implementierung dieses konditionellen Filters. Und den möchten wir nun anwenden. Zur Anwendung kommt das auch in der Methode Register Global Filters. Und damit ich mich hier nicht vertippe, auch das vorbereitet, breche das noch etwas herunter, damit wir das besser betrachten können. So. Okay. Wir starten mit der Filter-Provider-Klasse. Die gibt uns die Möglichkeit, neue Filter-Provider hinzuzufügen über die Add-Methode. Hier fügen wir unseren neuen Log-Filter-Provider hinzu und haben nun im Konstruktor die Möglichkeit, diese Condition mitzugeben als Lambda-Expression. Und wir sagen, wenn aus dem Kontext gelesen der Action-Name gleich about ist, dann ist die Condition erfüllt, dann möchten wir das Filter anwenden und sonst nicht. Starte die Applikation. Wir stehen auf der Home-Seite und gehe zurück zu Visual Studio. Im Output-Window sehe ich, dass hier keinen speziellen Eintrag vorhanden ist. Gehe zurück auf meine Applikation, klicke auf das About. Somit wird die About Methode Action aufgerufen und zurück zu Visual Studio und ich finde hier meinen Eintrag aus dem Log Action Filter. Soll demonstrieren, wie einfach und gut ich so konditionale Filter hinzufügen kann und wie ich so Logik in meine Applikation bringen kann. Okay. Soweit die Filters und wir kommen bereits zum letzten Feature, das ich vorstellen möchte. Das ist Razor. Razor ist eine neue View Engine, das heißt eine neue Möglichkeit, um meine Views zu definieren. Razor ist sehr kompakt, sehr ausdrucksstark und flüssig zu lesen und zu schreiben. Es ist einfach zu lernen, da es keine neuen Sprachen beinhaltet. Es basiert auf C#, Vibi und HTML. Ich brauche auch keine neuen Tools. Ich arbeite mit einem Texteditor oder im besten Fall mit Visual Studio. Dann habe ich gleich noch tolle IntelliSense und Syntax Highlighting. Aber was genau ist dann wirklich der Vorteil dieser Razor View Engine? Für mich ist der große Vorteil, dass es einfach kürzer ist, ich brauche weniger Tastaturanschläge, um dasselbe zu schreiben wie mit ASPX. Das kommt daher, dass ich für die Codeblöcke nur noch einen Charakter brauche, dieses Magic Add Zeichen, anstatt der 5 Zeichen, die ich bei ASPX benötige. In Razor ist es auch nicht nötig, ein schließendes Tag zu setzen, denn der Razor-Parser hat semantisches Know-how von C#, Vibi und HTML und ist somit in der Lage, das Ende eines Codeblocks zu erkennen und entsprechend wieder umzuschalten. Das macht das ganze Codieren einfach schneller, flüssiger und macht im Endeffekt mehr Spaß. Wie sieht das Ganze aus? So ein kleines Hello World-Sample. Auf der ersten zwei Zeilen sehen wir mit ASPX definiert die Page-Direktive, mit der Masterpage und der Typisierung, dann auf den nächsten drei Zeilen das Setzen des Titels über das Content Placeholder Tag und dann die restlichen Zeilen, die ganze Implementierung des eigentlichen Contents. Und hier sehen wir auch sehr schön, wie wir auf diese Codeblöcke zugreifen an dieser Stelle und diese 5 Zeichen benötigen, um hier die Nummer 1 auszulesen. In Razor sieht das einiges besser aus. Es hat auch nicht mehr so viel Platz auf dem Slide, dass das genau gleich lang sein könnte. Muss kürzer sein. Ist es auch. Gibt nur noch 4 Zeilen. Auf der ersten Zeile die Typisierung, auf der zweiten Zeile das Setzen des Titels und der Rest ist Inhalt. Und wir sehen auch, dass wir hier viel einfacher auf diese Daten zugreifen können. Nun möchten wir noch ganz kurz anschauen, wie dass so vonstatten geht, wenn wir da mit Visual Studio arbeiten. Deshalb noch einmal zurück zu Visual Studio und stoppe da die Applikation, suche meinen Vendor-Controller, Validation-Controller, okay. Kopiere mir die Index-Action, weil ich genau dieselben Daten haben möchte. Benenne diese um auf Razor. Erstelle hier eine neue View. Die heißt Razor, das passt. Mit der Razor View Engine passt auch. Und ich wähle das leere Template, weil ich möchte ja selber etwas tippen und demonstrieren, wie das so vonstatten geht. Add. Und wir bekommen eine leere View in Razor Syntax. Der erste Punkt, den ich nun machen muss, ist, diese Typisierung zu korrigieren. Wir haben zwar eine Typisierung, aber das geht auf einen einzelnen Datensatz an dieser Stelle. Und wir wissen ja, wir bekommen eine Liste von Vendors. Das wird also ein IEnumerable sein. Ups, besser. Voilà. Dann passe ich hier den Titel noch an. Hier geht es um die Vendors. Okay. Und nun schreibe ich etwas HTML-Code und sage, ich möchte eine Auflistung generieren mit all den Namen dieser Vendors. Dazu verwende ich ein OL-Tag. Und hier müsste ich nun eine Schlaufe bauen auf irgendeine Art und Weise. Also es kommt etwas C-Sharp-Code. Das leite ich ein mit dem Add-Zeichen. Und dann brauche ich einen For-Each-Loop. Und man sieht hier auch sehr schön, wie die IntelliSense gleich kommt und mit entsprechenden Möglichkeiten anbietet. Also ein For-Each-Loop über das Model, das entsprechende Property auf der View-Basis-Klasse, das mir die Daten anbietet. Und nun möchte ich das Ganze ausgeben in einer Auflistung, deshalb schalte ich wieder um auf HTML, dieses Ali-Tag. Und innerhalb dieses Ali-Tags müsste ich nun wieder C-Sharp-Code schreiben, um auf das Item zuzugreifen und den Namen auszulesen. Also hier wieder das Add-Zeichen, das benötigt wird, Item-Punkt, und ich sehe auch die Typisierung, die Properties stehen alle schön zur Verfügung. F5, und wir schauen, was wir hier bekommen. Wir navigieren auf den Vendor-Controller, auf die Razor-Action und bekommen unsere Auflistung. Alles genau, wie wir es haben wollten. Nun möchten wir noch etwas weitergehen und sagen, ich möchte gern all diese Namen mit einem Punkt abschließen. Will ich einfach so haben von der Darstellung her. Das heißt, ich schreibe hier einen Punkt. Und dann bekomme ich gleich eine Auflistung, was für Extension Methods auf dieses Property angewendet werden könnten. Ich sage, nein, das will ich gar nicht. Ich will nur den Punkt darstellen als Text. Und ich speichere das und wir schauen uns an, ob das wirklich funktioniert. Das ist der Fall. Jeder Name endet mit einem Punkt. Das kommt daher, dass der Razor Parser nun erkennt, dass es sich bei diesem Konstrukt, das wir hier haben, nicht um C-Sharp handeln kann und deshalb wird auch der Punkt gleich als Text mitinterpretiert. Wie sieht das aus, wenn ich sage, ich möchte, dass das so endet? Jeder Name soll mit Punkt End enden. Hier wird das rot unterstrichen und der Razor Parser kann nun nicht mehr entscheiden, ob es sich hier um Text handelt oder eine entsprechendes Property auf dem Name-Property oder um eine Extension-Method, wo ich die Klammern vergessen habe, etc. Das kann nicht mehr evaluiert werden, deshalb erhalte ich hier auch die entsprechende Fehlermeldung. Wenn ich das nun wirklich haben möchte, dann würde ich die Klammern verwenden und sagen, nach dem Add-Zeichen setze ich eine Klammer, sage genau bis hierhin ist es C-Sharp-Code, der Rest soll als HTML oder als Text interpretiert werden und das wird dann wieder richtig verarbeitet und ich bekomme das entsprechende Ergebnis. Also man sieht, wie einfach, dass man hier mit dieser Razor-Syntax arbeiten kann und wie flüssig das so von der Hand geht. Dann kommen wir bereits zum Ende. Es gibt noch ein paar Ressourcen. Wer sich dafür interessiert, soll doch mal bei asp.net/mvc beginnen. Hier gibt es sehr viele gute Beispiele und eine gute Einführung. Dann die Blogs von Phil Hack, Stephen Walter oder Scott Guthrie sind sehr hilfreich und natürlich auch der Trivadis-Blog. Dann darf ich noch aufmerksam machen, dass es an unserem Stand von Trivadis einen Wettbewerb gibt. Lassen Sie Ihre Visitenkarte dort und Sie haben die Möglichkeit, ein Windows Phone 7 zu gewinnen. Und ich selber stehe heute und morgen noch zur Verfügung, meistens dort im Speaker Corner. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß bei den Tech Days und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Applaus